Hallo, liebe Marianne, herzlich willkommen hier bei mir beim Tod und Tee. Und ich freue mich richtig, dass wir uns heute hier sehen. Ich habe dich kennengelernt in meiner Trauerbegleiterausbildung bei Mechthild Schröter-Rupieper, als du uns aus deinem ersten Buch vorgelesen hast, Eltern bleiben nach der Trennung. Und jetzt ist dein zweites Buch erschienen, 11 Tage und ein Jahr. Du bist jetzt also eine ganz, ganz offizielle Autorin, so wie du es auch mal auf Facebook geschrieben hast. Es ist nicht mehr nur eine Ausnahme, sondern du bist jetzt Autorin. Wobei ich das schon fand, dass du es nach dem ersten Mal schon warst. Und wir reden heute ein bisschen über dich, über deine Bücher und ganz speziell auch über das neueste Buch 11 Tage und ein Jahr. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung, Kira.
Du hattest eigentlich vor, in den Ruhestand zu gehen. Du bist, jetzt muss ich das einmal gucken, du bist Fachpsychologin für rechtspsychologische Gutachten gewesen über viele, viele Jahre hinweg und hast da Familien begleitet, unter anderem, wenn es darum ging, auch um, wenn eine Trennung stattgefunden hat, wenn es um Besuche ging, begleitete Besuche, und sowas. Das habe ich richtig verstanden und warst viel beim Familiengericht da unterwegs und hast da viel gelernt und wolltest eigentlich in den Ruhestand und du hast es mir so geschrieben, ich habe die Idee vom Ruhestand aufgegeben und stattdessen eine Homepage. Das fand ich sehr bezaubernd. Genau. Und über deine Arbeit bist du dann auch dazu gekommen, dein erstes Buch zu schreiben. Eltern bleiben nach der Trennung. Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also das war mir ein ganz großes Anliegen. Moment, ich muss mal gerade gucken hier. Das war mir ein ganz großes Anliegen, weil ich bei der Arbeit so viele Rosenkriege erlebt habe, die so fortgeschritten waren und wo man, wenn das sehr fortgeschritten ist, oft gar nicht mehr helfen konnte. Ne? Und parallel habe ich selbst eine Trennung mit Kindern erlebt, konnte also auch selber ausprobieren, welche Möglichkeiten es auch wirklich gibt, aufeinander zuzugehen. Das ist nicht in allen Fällen möglich. Es gibt Konstellationen, da geht es einfach nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass es viel öfter geht, dass man Eltern bleibt nach einer Trennung, als man im ersten Trennungsstress meint. Ne? Und besonders hat mich, habe ich immer so bedauert, dass ich den Eindruck habe, manche Eskalationen sind durch Missverständnisse entstanden. Eine der eindrucksvollsten Erlebnisse bei der Arbeit, ich habe das ja 36 Jahre gemacht, die Begutachtungen, war, dass Kinder oft jedem Elternteil einen ganz anderen Eindruck vermittelt haben. Die haben zum Beispiel der Mutter, die traurig war, dass der Vater jetzt ausgezogen war, eher so vermittelt, also der fehlt uns gar nicht. Ich will da auch eigentlich gar nicht so wirklich hin. Die neue Partnerin ist sowieso ganz doof und ich fühle mich da nicht wohl. Und natürlich glaubt man sowas dann auch ganz gern, wenn man jetzt selbst noch von der Trennung so fix und fertig ist. Und dann bin ich aber im Rahmen der Gutachten dann oft mit den Kindern zu diesem anderen Elternteil hingefahren, den sie angeblich gar nicht sehen wollten. Und dann bin ich manchmal gar nicht so schnell hinter denen hinterhergekommen, wie die Treppen raufrannten und dem in die Arme fielen. Und man ganz schnell merkte, ja, dass an dieser Ablehnung ist jetzt wirklich nicht viel dran. Und das Gleiche habe ich dann oft erlebt, wenn ich dann nach einem schönen Treffen, wo ich die Kinder förmlich loseisen musste bei diesem Elternteil, dann wieder zu demjenigen oder derjenigen gebracht habe, wo sie hauptsächlich wohnten, dass sie dann kurz davor wieder verfielen und so sagten, naja, geht so. Also wenn sie gefragt wurden, wie es war. Und diese Missverständnisse, da habe ich immer gedacht, das wäre doch so gut, wenn Eltern in einer Trennungssituation dieses ganze Wissen, was ich mir da erarbeitet habe, zur Verfügung hätten, um das einfach mal zu überlegen, könnte das bei uns auch so sein? Ich wollte einfach so präventiv Elend verhüten helfen. Das war so mein Anliegen, ne? Und ich glaube selber in der eigenen Situation, ich zum Beispiel bei mir war es auch so, der Mann hatte eine jüngere Geliebte, die ich damals auch viel schöner fand als mich und alles sowas. Und das hätte auch eine Vorlage dafür bieten können, dass wir in einen dauerhaften Kriegszustand geraten wären. Und wenn ich dieses Wissen nicht gehabt hätte, dann wäre vielleicht auch einiges anders verlaufen. Und so wusste ich, was ich was es für ein Segen für die Kinder sein würde, wenn ich mit dem Ex-Mann irgendwie einen guten Weg finde, und war schon mal motiviert, den zu suchen. Dass das emotional, ich da trotzdem Unterstützung brauchte, weil es emotional ja nochmal was anderes ist wie das Wissen, das ist eine andere Sache. Aber ich hatte zumindest ein ganz großes Motiv. Und das ist mir so ein Anliegen, das möchte ich verbreiten.
Und dein erstes Buch ist schon kein typischer Ratgeber, und wenn man das liest, hat man überhaupt, also ist, man hat keinen gehobenen Zeigefinger, sondern eine ganz liebevolle Betrachtung und vor allen Dingen eine Betrachtung, die sehr fehlertolerant ist. Ne? Du sagst an keiner Stelle, so und so ist es richtig und so muss man es machen, sondern du sagst immer, es kann so funktionieren, aber das ist, es kann auch anders sein, und es ist natürlich so, dass die immer Emotionalität da auch nochmal eine große Rolle spielt und das von außen betrachtet wahrscheinlich immer noch mal ein bisschen einfacher ist, als wenn man in der Situation ist. Also du machst das so auf so eine ganz liebevolle Art und Weise, und ich glaube, wenn jemand selber in dieser Situation ist, nimmst du mit diesem Buch so ein bisschen an die Hand und bist wie so eine, also dieses Buch kann ich mir vorstellen, ist wie so eine gute Freundin, die da so ein bisschen liebevoll durchführt durch so eine Zeit oder durchführen kann. Und du bringst ganz viel Persönlichkeit von dir mit rein, denn du erzählst immer wieder auch von deinen Geschichten. Das ist ja auch anders als so typische Ratgeber, sage ich jetzt mal. Und das aber auch auf so eine schöne und leichte Art und Weise vor allem.
Ja, also ich glaube schon, dass ich das Talent habe, das habe ich jetzt wohl mit zwei Büchern unter Beweis gestellt, über eigentlich schwierige Themen leicht zu schreiben, ohne dass es platt wird, hoffe ich jedenfalls. Also leicht, über schwierige Themen leicht schreiben, heißt nicht unbedingt, dass es keine Tiefe hat, hoffe ich, meine ich, wäre so. Und ich wollte auch keinen klassischen Ratgeber schreiben, weil ich wirklich zutiefst davon überzeugt bin, dass jeder Mensch auch ein Stück weit anders ist, dass jede Familienkonstruktion ein Stück weit anders ist. Und ich möchte mir nicht anmaßen zu wissen, wie jeder das am besten macht. Ich bin ja selbst zum Beispiel auch Stiefmutter. Das ist ein Punkt, über den ich im Buch nicht schreibe, weil das komplizierter verlaufen ist und weil ich nicht finde, dass ich das Recht habe, über Menschen zu schreiben, denen das vielleicht nicht alles recht wäre. Das habe ich also nur deshalb rausgelassen, nicht weil ich mich so genial darstellen wollte. Ich habe auch im Buch geschrieben, also ich kenne das auch, dass mir was nicht gelingt, ja, oder dass auch was in Beziehungen mir nicht gelingt. Das ist also nicht mein Anliegen, das so darzubieten, dass wir es jetzt nun gerade richtig rausgefunden hätten. Der Vorteil war auch, da es ja bei uns ein Happy End hat, das Buch endet ja mit einem Happy End, das ich ja sehr liebe, an dem sich auch bis heute nichts geändert hat. Da man also weiß, das Ganze hat ein Happy End, kann ich mich auch selber mal da zeigen in Situationen, wo ich in diese Fehler, in diese Fettnäpfchen selber reingefallen bin. Also wo ich wegen einer Sache, die Vaters neue Partnerin gesagt hat, wegen einem Wort ein Katastrophenszenario im Kopf hatte, was durch nichts gerechtfertigt war zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder wo ich 16 Jahre nach der Trennung völlig überzogen das Rumpelstilzchen in der Hauseinfahrt gegeben habe bei einem Konflikt. Ja? Das fand ich eben, also Humor ist sowieso so ein Tool, mit dem ich vieles im Leben handle, wenn es eben geht. Im Nachhinein ist es natürlich leichter. Also als ich damals das Katastrophenszenario im Kopf hatte, dass die neue Partnerin natürlich auch bald die Kinder auf ihre Seite ziehen wird und sich als die bessere Mutter erweisen wird, da hatte ich kein bisschen Humor, da war ich vollkommen verstört. Ne? Mhm. Aber im Nachhinein kann ich eben diese Dinge aus dieser Distanz berichten und habe ja auch den Vorteil, dass die Kinder erwachsen sind. Die konnten also darüber bestimmen, ob ich darüber schreiben darf. Mhm. Und die fanden, das wäre nützlich, ich sollte das tun.
Und wir treffen deine Familie im zweiten Buch weiter. Mhm. Selbst dein Ex-Mann kommt mit im zweiten Buch vor. Und du hast gerade so schön gesagt, du hast das Talent, über schwierige Dinge leicht zu schreiben. Und da gebe ich dir vollkommen recht, du machst das, ohne die Schwere der Dinge runterzuspielen.
Ja, genau.
So, und das ist total schön. Und das zweite Buch und das erste Buch sind noch auf eine andere Weise verwandelt, weil du hast das erste Buch oder den Entwurf abgeschickt in dem Prozess, der im zweiten Buch beschrieben wird. Und das zweite Buch, 11 Tage und ein Jahr, da schreibst du über das Sterben deiner Mama und deine Begleitung oder eure Begleitung als Familie, wie ihr deine Mama begleitet habt in den letzten 11 Tagen. Und du schreibst über dieses Jahr nach dem Tod bis zu der Jahresmesse, die im katholischen, in der katholischen Tradition wird ja nach einem Jahr nochmal eine Messe auch gelesen. Und du schreibst quasi vom Tag, wo du verstanden hast, jetzt geht es dem Ende zu, bis zu diesem ein Jahr danach. Und ich habe so oft schmunzeln müssen, denn es ist ein Buch, da steht vorne drauf über das Abschiednehmen von meiner Mama, von meiner Mutter. Und es ist ein Buch voller Liebe und Rituale und Glauben und Hoffnung. Da ist so eine Beständigkeit und der Wandel wird ganz gut beschrieben. Du sagst selber an einer Stelle, es ist Friede, Harmonie und Zuversicht da zu finden in dieser Zeit, die du erlebt hast. Und es ist auch ganz viel Humor. Das sind einige Sätze, die ich mir aufgeschrieben habe, wo wir garantiert später noch zu kommen, wo ich echt schmunzeln musste, die ich echt sehr charmant fand in dieser Beziehung, weil es geht um die letzten Tage und deiner Mama und um deine Trauer im Prinzip, um das Jahr, was dann auch noch danach kam. Und ja, es fängt bei Tag 1 an, wo du einen Anruf kriegst aus dem Pflegeheim, dass deine Mama ins Krankenhaus kommt. Und das war jetzt aber nichts Außergewöhnliches erstmal, aber in dem Moment, wo du ins Krankenhaus gehst, merkst du, etwas ist anders. Und das ist schön beschrieben, dieses Etwas ist anders, dass man das so spürt, denn deine Mama, eine Kämpferin, eine Macherin, eine, die auch, glaube ich, ganz gut stur ihren Willen durchsetzen konnte, hat sich da schon ein bisschen gewandelt und kämpft gar nicht mehr so sehr, sondern nimmt gerade in diesen 11 Tagen viel auch einfach nur hin. Und du hattest die Möglichkeit, jeden Tag da zu sein in diesen 11 Tagen und dieses Sterben ganz, ganz nah zu begleiten. Also dieses Buch ist nochmal um einiges persönlicher als das erste. Und trotzdem kommt so viel darin vor, was zur Sterbebegleitung und was zur Trauerbegleitung auch in vielen Büchern zu finden ist, dass es ganz spannend ist. Und ich wollte dich fragen, wie geht es dir damit oder was hat dich dazu geführt, so persönlich über das Sterben deiner Mama zu schreiben?
Ja, also bei dem ersten Buch ist es ja quasi so, da ist vielleicht der berufliche Teil im Vordergrund und der persönliche Teil ist so zur Illustration. Und das zweite Buch ist quasi umgekehrt, da beschreibe ich eine persönliche Erfahrung und habe dann anschließend mich hingesetzt und habe Trauerbücher, die ich schon hatte oder die ich neu angeschafft habe, daraufhin durchforscht. Was schreiben andere vielleicht ähnlich? Was ist von dem, was ich da jetzt aufgeschrieben und erlebt hatte, auch typisch oder verwendbar für andere, sei es nur als Illustration oder als Beispiel? Und als ich anfing zu schreiben, wusste ich auch noch gar nicht, ob das mal ein Buch wird, das man veröffentlicht. Das wusste ich übrigens bei dem ersten Jahr auch nicht. Das hat sich ja erst am Sterbebett meiner Mutter geklärt, dass das wohl so würde. Ich habe mir das also offen gelassen. Ich habe es erst mal so aufgeschrieben, habe es den Kindern gezeigt, hatte die Idee, ich verfremde das so ein bisschen. Also wenigstens kriegen die irgendwie andere Namen oder was. Und dann bekam ich die überraschende Rückmeldung der Jungs, also da bin ich auch extrem stolz auf die, ne? Also zwei Manager, wo man so denken würde, die ticken anders, die sagten, nö, warum? Also das ist doch nichts, wofür man sich irgendwie schämen müsste, das kannst du doch einfach so lassen. Und dann habe ich also die vielen anderen Menschen, die drin vorkamen, halt entsprechend auch alle damit konfrontiert und alle haben gesagt, nö, das braucht man nicht ändern, ja. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, weil ich nämlich auch finde, dass das offene Reden über Dinge, über Gefühle, jetzt erstmal allgemein über Gefühle, psychologisch so unwahrscheinlich nützlich ist. Ja, dass man, also ich finde, das spricht sich jetzt eigentlich auch überall mehr rum, dass Gefühle zu fühlen, wahrzunehmen, sich darauf auch einzulassen, jetzt mal in den meisten Fällen eher was Heilsames ist. Ne? Es kam dann noch dazu, dass in dem Jahr danach mir so klar wurde, was eigentlich für uns Heilsames in diesen 11 Tagen passiert war. Denn meine Beziehung zu meiner Mutter war nicht immer nur easy. Ich war Einzelkind. Ich habe immer doch relativ viel an der vielen Verantwortung auch geknabbert. Und für mich war es tatsächlich ganz, ganz toll, dass meine Mutter, die im Loslassen schlecht war, in Verbindung und Helfen war die gut, im Loslassen schlecht, dass die mich am Ende so loslassen konnte in mein Leben ohne sie. Das war unglaublich wertvoll. Und dann habe ich wiederum in vielen Büchern gelesen, dass das überhaupt keine seltene Erfahrung ist, dass in dieser allerletzten Phase noch Dinge heilen können. Jetzt nicht unbedingt das, was bei uns geheilt ist, das können ja viele andere Sachen sein. Mhm. Und das fand ich dann tatsächlich mitteilenswert, habe mich trotzdem phasenweise gefürchtet vor dem, was ich tue. Aber die Rückmeldungen sind eigentlich durchweg so gewesen, dass mir so rückgemeldet wird, also diese Gratwanderung wäre mir gelungen. Und ich wäre da nicht irgendwie, also eher so, die Standardrückmeldung ist eher so, es ist sehr persönlich, aber dann doch nicht zu intim. Also so, dass man so das Gefühl hat, man säße dabei. Aber ich finde, das ist ja auch kein Bloßstellen oder so. Also zunächst wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht gerne Einblick geben in das, was zwischen meiner Mutter und mir schwierig war, bis mir meine erste Testleserin, also Psychologin, hat mir auch wunderbar beim ersten Buch geholfen, gesagt hat, so geht das nicht. Ne? Wenn wir jetzt hier nicht erfahren, was Sache ist, sie wusste es natürlich, dann versteht das keiner.
Ja.
Ne? Und dann war für mich nochmal offen, ob ich das Buch mache, weil wenn ich dafür keine für mich stimmige, vertretbare Lösung gefunden hätte, hätte ich das Buch einfach nur für uns behalten. Aber ich fand, so ging es dann, wie ich dann am Ende gemacht habe.
Auf jeden Fall. Und dieses Heilsame, was du ansprichst, ich suche mal ganz kurz, ich habe mir hier diese Stellen notiert, ich muss sie nur noch mal wiederfinden. Das Heilsame, was du angesprochen hast, passiert auf verschiedenen Arten, denn zuerst passiert es relativ am Anfang des Buches in der Beziehung zum Glauben, denn deine Mama hatte einen sehr starken Glauben, vor allem an die Maria und alles, was so damit zu tun hat. Und bei dir gab es in deinem Leben zumindest mit der katholischen Tradition, glaube ich, zeitweise schwierige Stellen. Und der Pastor, der Priester, der gekommen ist, um deiner Mama die Krankenkommunion zu geben, der hat da was ganz Wunderbares geschaffen, denn der hat es ganz selbstverständlich gemacht, dass diese Hostie, die er deiner Mama gegeben hat zur Krankenkommunion, ganz selbstverständlich mit dir und deinem Sohn, der anwesend war, auch geteilt wurde. Ohne da ein Thema draus zu machen, ob das jetzt geht oder nicht, sondern das war so eine ganz Selbstverständlichkeit, so hast du das geschrieben. Mhm. Und er hat damit geschafft, was zu heilen, was vorher so ein bisschen, wo es vorher so einen kleinen Bruch gegeben hat. Und ich fand das ganz spannend, weil Glaube ist ja gerade am Lebensende, auch für diejenigen, die nicht so im Glauben stehen wie deine Mama, ein großes Thema. Und dass sich das aber nicht nur auf den Sterbenden selber, sondern auch auf die Angehörigen mit auswirken kann, das beschreibst du da in dem Buch sehr schön, finde ich.
Ja, also für mich persönlich ist die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche im Grunde gar nicht so interessant, aber so ein Glauben als solchen, würde ich sagen, den habe ich so wie meine Mutter, nur ihre war halt eben sehr im Katholischen. Und es war sogar noch etwas krasser, der Pastor im Altenheim, ist also sehr stark sehbehindert, und als er mit dieser Krankenkommunion kam, gab er mir die wirklich und hat mich damit betraut, meiner Mutter diese letzte Kommunion zu geben, weil er sagte, ich sehe das doch gar nicht. Ne, die musste jetzt irgendwie geteilt werden und der Rest sollte für den Sohn und mich sein. Und da war halt der ältere Sohn, der Daniel, dabei. Und mit dem hatte ich folgendes Erlebnis gehabt, als ich als alleinerziehende Mutter mit neuem Partner im Dorf, wo ich dann hingezogen war, in Abstimmung mit dem Vater zu meinen Eltern, die mitbetreuen würden. Als dann die Kommunion anstand, hat mir der Pastor, der eigentlich sehr nett war, gesagt, ja, also wegen meiner bekannten Lebenssituation wäre das ja vielleicht dann nicht so passend, wenn ich da zur Kommunion gehe. Der Ex-Mann kam natürlich auch zu dieser Feier, ne? Also, und er würde sie mir aber nicht verweigern. Ich bin dann also trotzdem zu dieser Kommunion gegangen und er hat sie mir auch nicht verweigert. Aber das waren so Dinge, wo ich dachte, das kann doch jetzt eigentlich nicht wahr sein. Jetzt habe ich es geschafft, so eine irgendwie lieblos gewordene Beziehung zu beenden, mit den Kindern wieder in liebevollen Verhältnissen zu leben. Plus mit dem damaligen Partner bin ich immer noch nach über 30 Jahren zusammen und Silberhochzeit hatten wir auch schon. Und plus den Kindern die Beziehung zu ihrem Vater nicht zu erschweren, dass der eben einfach auch dabei sein kann. Also ich fand jetzt eigentlich von dem, was die Kirche so bei Nächstenliebe und so sagt, fand ich, waren wir da nicht schlecht aufgestellt. Und irgendwo war das tatsächlich ein schönes Gefühl, dass dann dieser Pastor kommt und mir das in die Hand gibt, mich sogar quasi noch als seine Gehilfin damit betraut, meiner Mutter die letzte Kommunion zu geben und den Rest mit meinem Sohn zu teilen. Das war wirklich, das war am ersten Tag gleich abends. Das war schon, also das war schon ein Erlebnis.
Und dann zieht sich das mit dem Glauben auch durch die ganze Geschichte durch. Da gibt es die Geschichte, wo dein Mann dann die Maria umhängt, sodass deine Mama sie sehen kann, wofür sie sehr dankbar ist. Und die Mariengebete, was ihr immer wieder gut getan hat, was teilweise sogar geholfen hat, die Morphiumgabe ein bisschen, wenn die nicht sofort gegeben werden konnte, haben ihr Gebete teilweise über diese Zeit hinweg geholfen. Und zum Ende hin ändern sich die Gebete. Dann betet sie nicht mehr, dann ist auf einmal das Vaterunser wichtig. Und das hat eine doppelte, also das ist auf verschiedene Weisen ganz schön, weil da steht eine Parallele zu ihrer Mama, zu deiner Oma, die wohl alle nochmal hergerufen hat, sich nochmal bedankt und verabschiedet hat und beim Amen gestorben ist. Die haben das Vaterunser gebetet und deine Oma ist beim Amen gestorben. Und in dem Moment, wo deine Mama nicht mehr so sehr die Mariengebete in den Vordergrund gestellt hat, sondern das Vaterunser beten wollte, wusstest du, alles klar, das ist jetzt wirklich das Ende, die übt jetzt das Sterben, denn, so hast du es beschrieben, sie hat dann, ihr habt zusammen gebetet, das Vaterunser, und immer zum Schluss hat sie die Luft angehalten oder zumindest kurz aufgehört zu atmen, als wollte sie jetzt sterben, als wollte sie es ihrer Mama nachmachen, und das hat aber irgendwie nicht so funktioniert. Und das fand ich auch ganz spannend, wie viel Selbstbestimmung in so einem Sterbeprozess ist. Und das ist sehr schön. Und letztendlich ist deine Mama aber alleine gestorben. Und du hast gesagt, du warst ganz froh, dass die Pflegerinnen in diesem wirklich tollen Altenheim, die sich anscheinend sehr, sehr liebevoll gekümmert haben, dir das schon vorher gesagt haben. Weil du warst ja 11 Tage lang jeden Tag und wirklich sehr lange da. Und deine Mama hat sich einen Zeitpunkt gesucht in der Nacht, wo kein Besuch da war, wo niemand sie gestört hat, und sie ist tatsächlich alleine gestorben. Und du hast gesagt, du warst froh, dass sie dir das vorher gesagt haben, die Pflegerin.
Ja, also das mit dem Gebeten war im Übrigen auch noch so, meine Mutter konnte zum Schluss nicht mehr sprechen. Also die hat nicht mehr mitgebetet, aber man merkte einfach, dass ihr das gut tat. Ich wusste das ja auch, dass es ihr gut tut. Und weil sie eben so eine glühende Marienverehrerin war, war das "Gegrüßet seist du Maria" so ein bisschen das Größte. Ich heiße ja übrigens Marianne, weil für meine Mutter ging nur Maria, für meinen Vater nur Annette, und darum heiße ich Marianne, das war dann der Kompromiss. Und es war wirklich am 11. Tag das erste Mal, dass ich das gemerkt habe, dass ich habe zwischendurch auch immer mal ein Vaterunser gebetet, dass sie da beim Abend wirklich krampfhaft die Luft eingehalten hat. Und die Geschichte vom Sterben meiner Oma, die finde ich selbst sehr wundersam. Also die haben alle 6 Kinder haben das so beschrieben, und die 6 Schwiegerkinder, die hat wirklich morgens gesagt, die möchten bitte kommen, und hat sich bei allen dann bedankt, als die da war, nach der Arbeit wohlgemerkt, weil Oma ja nie Umstände machte. Und dann haben die dann, sie hat sich bei allen bedankt, und dann haben die das Vaterunser gebetet, und dann sagen die dabei waren, eben beim Abend sei die verstorben. Und das hat meine Mutter dann förmlich an diesem Tag 11 krampfhaft versucht. Ja. Und hat aber nicht geklappt. Und hat dann auch zu diesem einen humorvollen Satz der Cousine geführt, den du dir wahrscheinlich auch notiert hast.
Genau.
Also den kann ich dann gleich dazu erzählen. Also
gerne.
An dem Nachmittag war noch meine Cousine mit ihrem Mann dabei, die sich auch viel um meine Mutter gekümmert hat. Die Cousinen waren für mich sowieso sehr, sehr wichtig. Und die Cousins, weil ich Einzelkind bin und da sonst immer so alleine stand. Und die Cousine kannte natürlich auch diese Geschichten von der Oma. Und ich habe ihr das dann auch schon erzählt, dass mir das aufgefallen war. Und als wir dann gemeinsam das Vaterunser gebetet haben, da hat sie also wirklich aber ganz doll versucht, nicht mehr zu atmen. Und dann hat meine Cousine, wirklich eine ganz liebevolle Person, sie so ganz empathisch angeschaut und gesagt, ja, Tante Fine, das wäre jetzt dein Einsatz gewesen. Und das war auch kein bisschen irgendwie unpassend. Das war einfach, ne, sie hat das so aufgegriffen, was meine Mutter da versuchte. Ne? Und das ist übrigens auch was, wo ich hinterher in Büchern gefunden habe, dass Humor auch ein wichtiges Tool sozusagen am Sterbebett wäre, was ich bis dahin nicht für möglich gehalten hätte. Ne?
Und das ist ja, ihr habt dann einige Zeit am Sterbebett verbracht, auch mit der gesamten Familie. Also deine beiden Söhne waren zeitweise da immer mal wieder. Dein Mann, es kam immer wieder Besucher, Familie, eine Schwiegertochter war mit dabei zeitweise. Und es hat immer Leben stattgefunden, neben dieser sterbenden Person. Ne? Also es ist, also da in dem Buch sieht man ganz toll, dass beides gleichzeitig funktioniert und auch gut funktionieren kann. Jetzt muss man dazu sagen, deine Mama hat schon ein halbes Jahr vor diesem Buch quasi, vor diesen 11 Tagen, immer wieder gesagt, sie möchte nach Hause. Ne, das ist ja auch so eine Symbolsprache, diese Suche nach Heimat. Deine Mama war
nach da oben wollte. Nach da oben.
Okay, nach da oben, also die hatte ja schon einen Plan, die wollte ja los irgendwie. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es das manchmal einfacher macht, ne? Dass wenn man jemanden begleitet, der aktiv schon so lange gehen möchte, ne? Das, als wenn es jetzt plötzlich passiert. Und du erzählst dann von deiner Suche nach einem perfekten Grab, nach einer perfekten Ruhestätte, und du beschreibst diese Suche mit einer Shoppingtour der besonderen Art. Oder an dem Tag 10, wo dir dann klar ist, oder an dem Tag 11, an einem von beiden, wo dir klar ist, das ist jetzt wirklich, jetzt dauert es wirklich nicht mehr lange, schreibst du, ich wasche mir noch die Haare, ich will ja nicht scheiße aussehen, wenn Mutter stirbt. Und all diese Dinge verschaffen so eine Leichtigkeit, weil du so redest, wie man in dem Moment wahrscheinlich denkt. Ne? Man denkt ja so, okay, was muss ich jetzt noch machen? Alles klar, Haare waschen, weil ich möchte ja morgen irgendwie nicht. Und das nimmt dem Ganzen aber die Schwere, die man da, glaube ich, dann in dem Moment auch gefühlt hat. Ne? Weil wenn man dann in der Situation drin ist, ist es ja auch noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt mit dem Rückblick darauf guckt.
Nee, es war auch schon zum Teil in der Situation so. Ich muss dazu sagen, ich möchte damit aber wirklich nicht die Trauer von Leuten, die ein schweres Schicksal haben, irgendwie angreifen. Also bei mir war die Situation, bei der ich ja schreibe, ist eine Mutter, die seit einem halben Jahr sagt, so und jetzt möchte ich nach da oben. Vor allen Dingen hatte die den unbedingten Wunsch, ihre jüngeren Schwestern wiederzusehen, die alle schon tot waren. Also es war quasi so, schon vorher klar, sie will das jetzt. Als es dann auch klar war, jetzt ist es auch soweit, jetzt können die Ärzte nichts mehr tun, schien sie froh. Ne? Und das ist natürlich ganz was anderes. Wenn mir jetzt morgen jemand sagen würde, mein Mann wäre unheilbar krank und ich dürfte mich darauf einrichten, den jetzt demnächst beim Sterben zu begleiten, dann ist mir völlig klar, dass das eine vollkommen andere Nummer wäre. Ja, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken müssen, dass das passieren kann. Ich habe auch schon mal so gesagt, das ist quasi sowas wie Sterben für Anfänger. Ne? Mhm. Also das ist einfach eine Variante von Sterben, die auch, sagen wir mal, von den Voraussetzungen einfach her leichter ist. Also es gab einfach einmal diese Familientradition, dass es das bei uns eben gab, dass Sterben so im Leben stattfindet. Ne? Das war bei meinem Vater ja auch so, der war zu Hause und da war auch immer viel Besuch und es gab immer aufgetauten Pflaumenkuchen aus der Tiefkühltruhe mit Sprühsahne und manchmal auch selbstgemachten Eierlikör. Das war immer so im Leben drin. Das heißt, wir hatten einmal diese Erfahrung. Meine Mutter starb zu einem Zeitpunkt, wo sie sich das tatsächlich wünschte. Mhm. Und das ist einfach eine andere Nummer. Und was du gerade gesagt hattest, wo ich nicht darauf geantwortet habe, die Pflegerinnen haben immer gesagt, gegen Ende, sie können hier so lange sitzen, wie sie wollen. Wir sind mehrheitlich der Meinung, ihre Mutter stirbt allein. Und das konnte ich erst gar nicht glauben, weil meine Mutter so gesellig ist. Ja? Mhm. Und bei meinem Vater waren wir auch im Moment des Sterbens dabei. Und das erschien mir in dem Moment auch so irgendwie wünschenswert. Und als es dann so kam, dass sie eben ohne mich gestorben ist, war ich schon froh, dass die mir das vorher gesagt haben. Und ich habe es mir ein bisschen fast so zusammengereimt. Sie hatte ja diese starke Sehnsucht, ich will ja zu meinen Schwestern, ne? Und irgendwie habe ich gedacht, vielleicht war es auch leichter für sie, so darüber zu gehen, wo sie hin will, wenn nicht so ihre Angehörigen von hier so als Gegengewicht da sind. Und das hat mich auch an den Moment erinnert, als mein Vater dann wirklich starb. Da hatte ich plötzlich das Gefühl, wir dürfen nicht mehr alle seine Hände auf ihm lassen. Wir müssen wie so einen Schritt zurückgehen. Das habe ich auch nicht vorher gelesen oder gewusst. Das war so ein Gefühl. Und das war, glaube ich, auch richtig. Dann starb er nämlich, als wir das gemacht haben.
Und das, was du schreibst in deinem Buch, gibst du auch einen Hinweis zum Schluss, dass du sagst, nicht immer verläuft Sterben so friedlich, wie das hier beschrieben ist und dass du da großes Glück hattest. Und du schreibst an einer anderen Stelle, wenn man den Tod auf die Weise kennenlernt wie ich, ist er gar nicht so ein mieser Typ. Und das hängt auch mit den Erfahrungen zusammen, die du bis dahin gemacht hast. Ne? Das Sterben, was du bis dahin begleitet hast, dass das irgendwie friedlich, familiär, heilsam gegebenenfalls auch noch mal war einfach. Und das ist natürlich nicht das, oder was heißt nicht die Normalität? Das ist, glaube ich, so wie du das beschreibst, ist das, glaube ich, so, wie man sich das wünschen kann. Aber es beschreibt nicht das, wie es immer ist.
Genau, ich habe sogar anfangs überlegt, das habe ich dann aber verworfen. Ich hatte anfangs mal quasi sowas wie eine Triggerwarnung vorab. Und zwar eine Triggerwarnung nicht, weil man da was Schlimmes lesen muss, sondern weil ich auf keinen Fall möchte, dass das so eine Qualität bekommt wie all diese Berichte über so tolle Geburten und wo alles so unheimlich schön verläuft und wo jede schwangere Frau so im Sinn hat, so soll es bei mir auch werden und wo dann die Enttäuschung so riesig ist, wenn es dann aber doch ein Kaiserschnitt wird, ja. Statt dass man sich freut, ein gesundes Kind zu haben, wenn es denn auch noch gesund vielleicht zur Welt kam, ist dann erstmal diese Trauer. Und sowas wollte ich nicht damit begründen, ne? Ich höre manchmal, dass es doch schon ein bisschen Neid erwecken kann, wenn man es so liest, wenn man so denkt, ach, das kriege ich vielleicht nicht so. Aber es ist mir einfach wichtig, es als eine positive Möglichkeit in den Raum zu stellen, aber nichts, was man jetzt irgendwie erzwingen kann. Ne? Also es hätte ja auch ganz anders laufen können. Wir hatten wirklich Glück. Und ich möchte eigentlich nur damit erreichen, dass das so Angst reduzieren kann, wenn man überhaupt mal weiß, es besteht auch diese Möglichkeit. Ne? Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass es bei mir dann trotzdem anders und doch angsterzeugender wird. Ich habe dann mich so entschieden, weil man in das Buch so gut reinfällt am Anfang. Es hatte schon die Lektorin da sofort gesagt, die das erste Mal gesehen hat. Und dann habe ich gedacht, ich mache es ein bisschen was kaputt, wenn ich da sowas vorweg schreibe. Und dann habe ich es noch hinten angestellt und hoffe, dass es dann auch noch jeder liest und nicht verzweifelt ist,
Ja,
dass
ich muss sagen, du nimmst ja auch, es hat doch für mich als Sterbe- und Trauerbegleiterin an vielen Stellen etwas Lehrreiches, etwas wie so ein bisschen wie so ein Lehrbuch, weil du beschreibst ganz viel in dem Prozess, was viele vielleicht auch gar nicht wissen, ne? Wie ist das denn mit dem Trinken, mit dem Durst? Ah, alles klar, man kann das abtupfen mit dem Mund, es ist so viel möglich. Man kann die Kleidung selber aussuchen. Es gibt sogar die Möglichkeiten, selber den Verstorbenen nochmal zu versorgen, zu waschen. Wie ist das, ne? Was musstest du alles machen, um die Bestattung? Also du beschreibst so ganz viel, was einfach drumherum immer irgendwie passiert oder was tatsächlich relativ Standard ist. Ne? Also so, und das aber in so einem schönen Nebenher, neben der eigentlichen Geschichte. Und deswegen, selbst wenn man im Hinterkopf immer hat, naja, Sterben ist nicht immer so schön, wie du es beschrieben hast, lernt man ganz viel Praktisches in deinem Buch von den Erfahrungen, die du gemacht hast und die dazugehören. Was muss alles geregelt werden? Grabbestattung, dann Sarg, Urne, was nehmen wir denn jetzt? Wie ist es eigentlich, diese Diskrepanz zwischen dem, was meine Mama will und dem, was ich will? Oder auch nicht der Diskrepanz, wo man gedacht hat, es gäbe eine, wo du ja auch ganz erstaunt warst, oder auch, ne, dass man mal drüber redet, weil man manchmal denkt, der eine möchte was und dann will der das gar nicht. Da läuft so ganz viel, was ich sehr schön fand, was so lehrbuchmäßig tatsächlich sehr häufig vorkommt. Ne? Auch diese Angst zum Beispiel, ich war doch die ganze Zeit da, warum ist der jetzt nicht gestorben, als ich da war? Das sind ganz Ängste, die haben Menschen. Das ist ganz akut, das kriege ich in vielen Trauergesprächen mit. Ach, wissen Sie, Frau Litwin, wir waren jetzt den ganzen Tag da und dann waren wir gerade auf dem Weg zum Parkplatz und dann ist der gestorben. Oder, ne, ich bin doch nur kurz auf Toilette gegangen und dann, ich war doch die ganze Zeit da. Und hier in dem Buch steht es einfach nochmal, dass das manchmal so ist. Und das ist ja
Ja,
die Realität. Es gibt
genau.
Menschen, die warten, bis ihre Liebsten da sind und sterben erst dann, bis sie alle nochmal gesehen haben. Und es gibt Menschen, die warten die 5 Minuten ab, wo man sich gerade mal einen Kaffee holt.
Ja, also vielleicht ist das ja auch noch ganz gut, dass ich mit diesen Dingen, dass ich in dem Moment nicht dabei war, jetzt auch nicht die 1 plus mit Sternchen-Variante jetzt hier beschreibe, sondern eben auch beschreibe, dass ne, diese Variante, so 1 plus mit Sternchen oder diese Traumgeburt, da wäre man dann in dem Moment dabei gewesen. Ne? Vielleicht tut es dem Buch ja sogar ganz gut, dass meine Mutter das anders entschieden hat und das für sich gemacht hat. Aber ich glaube inzwischen tatsächlich, dass das stimmt, was ich so oft gelesen habe, dass das vom Typ und von der Konstellation abhängig ist. Und da hatte ich falsch gedacht, weil ich dachte, meine Mutter ist gerne mit Menschen, ne? Also es gibt ja auch Leute, für die wäre das gar nicht gut, wenn so viel Besuch kommt. Aber bei meiner Mutter wusste ich, die hat das richtig gerne. Aber das ist nicht das Gleiche, ob man die jetzt um sich gebrauchen kann in dem Moment, wo man geht.
Genau, ja. Das ist nochmal ein Unterschied. Und gerade was du sagst, vielleicht konnte sie das nicht, weil sie das gehalten hätte. Ich meine,
Ja,
sie hat es
das
ja auch
dachte ich
den
ein
Tag über
bisschen, ja.
versucht.
Ja.
Also sie hat ja die Versuche zu sterben ganz offensichtlich gestartet, immer mal wieder. Und es hat einfach nicht geklappt, solange ihr dabei wart. Und ja, bei meinem Opa war es ganz anders. Der konnte sein Leben lang nichts ohne meine Oma machen. Und in der ganzen Zeit, wo er im Krankenhaus war, war meine Oma einen Tag krankheitsbedingt nicht da. Da war der unausstehlich. Und der hat gewartet mit dem Sterben, bis meine Oma da war. Die war gerade morgens reingekommen, die hatten angerufen, er wird jetzt sterben und meine Oma kam und dann hat es keine 2 Minuten gedauert, dann ist er gestorben. Weil ich glaube, mein Opa hätte ohne meine Oma gar nichts gemacht. Halt
Ah
auch
ja.
nicht das Sterben. So, das ist dann nochmal, das gibt es auch. Ne? Und da
Ja.
kann man dann, das ist, finde ich, ganz spannend. Für mich ist das tatsächlich ein tröstlicher Gedanke. Ich bin ja so gerne selbstbestimmt, dass ich denke, wie schön, dass diese letzte Entscheidung tatsächlich irgendwie noch eine selbstbestimmte zu sein scheint. Ne? Dass man das,
Ja.
man weiß es ja nicht, ne? Aber
Ja, ja.
es
Ja.
fühlt sich manchmal so an.
Ich fand übrigens auch gerade das mit der Flüssigkeit deshalb so interessant. Das habe ich, ich hatte ja dazwischendurch dann Besuch von so einer ehrenamtlichen Dame vom Hospiz, die mich da aufgeklärt hat, weil tatsächlich die Empfehlung bei der Sterbebegleitung meines Vaters 1997 und die bei meiner Mutter 2018 sich definitiv unterscheidet. Das heißt, die Erkenntnisse ändern sich auch. Und was bei meinem Vater als das galt, wie man es zu machen hatte, stimmte nicht mehr.
Ja, da sind wir ja medizinisch noch mal ein
Das
bisschen.
war wirklich sehr interessant.
Ja. Und du hast aber trotzdem dich auch so ein bisschen über die Anweisung der Pflegenden hinweggesetzt und du hast gesagt, na ja, aber sie möchte doch so gerne aus der Tasse trinken. Das war deiner Mama ganz wichtig, tatsächlich etwas zu trinken. Und dann hast du das ganz vorsichtig und mutig in kleinen Schlücken ihr auch ermöglicht. Das fand ich auch sehr schön, dass es da auch na, man sagt, sie sollen es nicht mehr machen, nicht, dass sie sich verschlucken und du gesagt hast, ach, das möchte ich ihr ermöglichen. Wir machen das ganz vorsichtig und wir kriegen das zusammen irgendwie hin, dass du da auch, ja, das getan hast, was für dich und deine Mama gut war und nicht das, was von außen gesagt wurde, jetzt zu diesem Zeitpunkt vor allem, ne?
Ja, ich denke auch, dass die mich darauf hinweisen mussten. Es war, als sie dann unter Morphium stand. Bis dahin war das ja kein Thema, aber als sie unter Morphium stand, denke ich, mussten die mir das sagen. Aber ich habe dann gemerkt, da konnte sie noch so sich irgendwie verständlich machen, dass sie unbedingt einfach noch trinken wollte. Und dann habe ich das eben doch gemacht, eine winzige Schlucke, das hat ihr dann gereicht und das war auch die richtige Entscheidung. Und ich habe es den Pflegerinnen auch gesagt, da hat noch keiner gesagt, um Gottes Willen, Frau Noll, das dürfen Sie nicht. Ich denke, für die wäre das heikler gewesen, wenn meine Mutter sich dann daran verschluckt. Und mir hatten man ja schon im Krankenhaus gesagt, zu Beginn dieser 11 Tage, da habe ich ja gefragt, von was für Zeiträumen wir so ausgehen können. Also ob es um Tage, Wochen oder Monate geht zum Beispiel. Und da kam die ganz klare Ansage, Monate auf keinen Fall, Wochen auch nicht. Ja? Und deshalb war klar, wir sprechen hier von wenigen Tagen. Und wenn jetzt wirklich unseligerweise meine Mutter sich verschluckt hätte und einen Tag eher gestorben wäre oder 10 Stunden, ja, dann wäre es eben so gewesen. Also das habe ich wirklich so nach meinem Gefühl gerichtet. Und es war, wie gesagt, auch kein Problem. Und zum Schluss brauchte sie das auch nicht mehr. Da hat ihr das wirklich gereicht mit diesen Schwämmchen da, das Auswischen. Das war ihr dann genug.
Ja. Und dann ist deine Mama gestorben in der Nacht und du bist morgens um 5 dahin. Dein Mann ist nachgekommen und ihr habt Totenwache gehalten. Und es ist auch nochmal eine ganz friedliche Erzählung, wie du das erzählst. Und auch dann kam der Arzt und der Arzt hat eure Stimmung ganz gut, ihr wart halt nicht am Boden zerstört, dadurch, dass ihr die Möglichkeit hattet, euch schon so lange zu verabschieden, glaube ich auch, ne? Dadurch, dass die letzte Zeit eine sehr intensive war. Und dann kam der Arzt, der in den Genuss gekommen ist, blau-weiße Babysöckchen von deiner Mama gestrickt bekommen zu haben für seine Enkel. Und du da bemerkt hast, dass es selbst da am Totenbett deiner Mama möglich war, auch locker über diese Dinge zu reden und dass es irgendwie ganz auch sich das rund angefühlt hat und gar nicht störend. Und diese Babysöckchen nimmst du dann, oder deine Mama hatte noch Babysöckchen gestrickt, die nimmst du dann auch mit zum Leichenschmaus, wie wir das hier nennen, und stellst sie da hin. Mit der Bitte, wer möchte, darf sich da gerne welche mitnehmen, was deine Cousine dann auch gemacht hat, die dann wusste, sie wird Oma, und die Stricknadeln haben auch noch einen guten Platz gefunden bei einer Cousine, die da eine Erinnerung dann an Tante Fine mitnimmt. Und du beschreibst da in diesem Trauerprozess auch diese Phasen, wie finde ich für meine verstorbene Person einen Platz in der Welt ohne sie, mit dem ich damit weiterleben kann. Und spannenderweise hast du unter anderem eins ihrer Deko-Schafe adoptiert, die du ja eigentlich gar nicht so schön findest, der jetzt aber einen Platz bei dir hat. Und
Zwei sogar.
Ich dachte, okay, zwei sogar. Zwei der Schafe haben jetzt bei dir einen Platz. Und du beschreibst da auch diesen Prozess, dass ihr innerhalb der Familie deine Mama verortet. Du nimmst da Bezug auf das wunderbare Buch von dem italienischen Mediziner, der das wie einem Schweizer Käse beschrieben hat, wo die Löcher einfach dazugehören. Und auch wenn jemand stirbt, ist da ein Loch, das wir gar nicht füllen müssen, sondern wir müssen gucken, dass wir dieses Loch irgendwie schätzen und dass wir dieses Loch, was da bleibt, irgendwie vielleicht mit Erinnerungen füllen und dem neuen Platz geben. Ne? Und deine Mama hat jetzt an verschiedenen Stellen einen Platz. Du hast gesagt, es ist erstaunlich, was für Wesenszüge man sich doch irgendwie aneignet. Auch dein Sohn hat das Gärtnern inzwischen für sich entdeckt. Und ja, das ist ganz schön, wie du da auch diese Trauerprozesse beschreibst, die da entstehen.
Ja, wobei ich noch dazu sagen muss, dass ich eigentlich keine besonders vorbildliche Trauernde da in einer Hinsicht bin, und ich sehr froh bin, dass ich in vielen Büchern auch gelesen habe, dass auch Gefühle wie auch eine gewisse Befreiung und auch eine gewisse Erleichterung über die Möglichkeit, jetzt nochmal wirklich auch ein selbstbestimmteres Leben zu führen, als ich es immer konnte, das waren durchaus Dinge, die für mich sehr im Raum standen. Also es war nicht so, dass ich da so viel getrauert hätte. Ich habe eigentlich mehr getrauert, als mein Vater gestorben ist. Aber da hat sich das so ineinander verwoben. Nicht, weil ich den jetzt lieber gehabt hätte, sondern weil meine Mutter immer gesagt hat, ich kann nicht allein bleiben. Und da waren jetzt, also da war jetzt oft zum einen mein toter Vater und zum anderen diese trauernde Witwe. Mhm. Ne? Also ich denke oft, ich war da irgendwie trauriger noch wegen der ganzen Situation für meine Mutter. Mhm. Ne? Das war jetzt größer als mein Vater, der hatte Parkinson. Da gab es einfach keine Option eines lebenswerten Lebens mehr für ihn an der Stelle. Also der hat lange mit Parkinson gut gelebt, aber irgendwann war der Punkt erreicht, wo man da nichts mehr verbessern konnte. Und bei meiner Mutter war tatsächlich gerade noch dadurch, dass ich schon an ihrem Sterbebett so meine neue Autorenkarriere quasi, per Geschenk irgendwie mir zufiel, und ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich bin jetzt völlig frei. Ich muss keine Kinder mehr versorgen. Ich muss mich nicht um Mutters nächsten Krankenhausaufenthalt kümmern. Ich kann das jetzt machen. Und da war auch relativ viel von diesem Gefühl einer neuen Freiheit. Mhm. Plus, diese große Dankbarkeit dafür, dass wir diese letzte Phase so gut miteinander erlebt hatten, dass wir so rund miteinander waren. Das war so ein Geschenk für diese Zeit. Also es ist vielleicht nicht das Klassische, was ich mir so unter Trauer sonst vorgestellt hätte. Mhm. Ja? Und da sind eben diese Dinge passiert, dass ich so viele Sachen nochmal neu an ihr gesehen und wertgeschätzt habe. Und das hält auch an. Also neulich zum Beispiel machte ich mal einen Bohnensalat, so wie meine Mutter den früher machte, und hatte so dieses Gefühl so eines großen Einklangs und Sehnsucht wäre vielleicht übertrieben, aber das wäre so ein Moment gewesen, da hätte ich auch gerne gesagt, ach Mama, guck mal hier, möchte nicht von dem Bohnensalat. Das gibt es schon, aber es ist nicht im Wesentlichen so herkömmlich Trauer.
Ja, und du hast geschrieben, das muss ich jetzt nochmal eben suchen. Du hast relativ zum Schluss geschrieben, muss mal gucken, dass das Leben schön ist und dass es manchmal schade ist, dass man, du hast geschrieben, dass so viel Heilung und so viel noch stattgefunden hat in diesen 11 Tagen. Die waren so intensiv und es ist nochmal irgendwie gefühlt so viel geklärt worden und dass du dir jetzt vorgenommen hast, also warum das denn erst am Sterbebett machen, sondern vielleicht, man hat ja das ganze Leben dafür Zeit und das ein bisschen, weil das Leben ist ja schön und das Leben ist auch im Sterben schön. Dass man
außer bei Zahnschmerzen und Liebeskummer.
Genau, das wollte ich gerade sagen, außer bei Zahnschmerzen und Liebeskummer, das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Das Leben ist eigentlich
auch erweiterbar, natürlich die
Liste. Genau, und das fand ich auch so schön, dieses Fazit, also das habe ich so als Fazit mit daraus gelesen auch, diese erstmal sehr schöne Sterbebegleitung und zu sagen, okay, das Leben ist, auch ich musste es nicht auf den letzten Drücker machen, diese Heilung, diese Versöhnung, dieses Intensive, sondern alles, was mir schwerfallen könnte, das kann ich ja auch jetzt schon machen. Denn außer wenn man Liebeskummer hat und Zahnschmerzen natürlich noch andere Sachen, aber so plakativ dafür stehend, ist das Leben ja eigentlich ganz schön. Und das fand ich einen sehr schönen, ja, nochmal so, das hat mich nochmal sehr abgeholt, muss ich sagen, so diese Erkenntnis.
Man müsste heute natürlich noch dazu sagen, woran ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr dachte, Krieg. Ne?
Ja.
Also ich hab ja auch diese Geschichte, wo auch nochmal die Kriegserinnerungen meiner Eltern eine Rolle spielen, zum Zeitpunkt geschrieben, als ich nicht dachte, dass sowas nochmal wieder vor uns auftaucht.
Genau, und das Ganze spielt auch vor Corona. Das heißt, alles, was du erlebt hast, ist auch mit Kontakt und ohne Maske möglich gewesen. Ne? Auch das ist inzwischen anders. Da haben wir zu dem Zeitpunkt, wo du das erlebt hast, haben wir an sowas wie eine weltweite Pandemie, die so die Nähe zwischen Menschen einschränkt haben. Also zumindest ich konnte mir das gar nicht so vorstellen. Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Also seit dieser Geschichte haben wir einmal diese Corona-Krise, die sehr viel kaputt gemacht hat in der Nähe zwischen Menschen, weil sehr viel nicht mehr möglich war. Dieses Enge, diese Besuche, die Berührungen, das wäre alles so gar nicht möglich gewesen, wenn das jetzt passiert wäre. Und diese Möglichkeit von so einem Krieg, wie er jetzt stattfindet, auch die hattest du zu der Zeit nicht, wo diese Geschichte gelaufen ist. Und wir alle anderen ja auch nicht. Wir sind ja in einem... Ne, wir leben ja hier in Deutschland schon mit einem Friedensgefühl, was auf einmal jetzt kaputt gegangen ist. Ne? Und klar, man muss Bücher, die man liest, immer auch in den Kontext der heutigen Zeit setzen. Man kann das nicht eins zu eins übernehmen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo du es geschrieben hast, konntest du das ruhigen Gewissens so schreiben und da Liebeskummer und Zahnschmerzen reinschreiben. Und das fand ich aber sehr, sehr schön. Was möchtest du noch zu deinem Buch erzählen, was ich gar nicht gefragt habe? Manchmal ist es ja so, was liegt dir da auf dem Herzen noch?
Also, wie gesagt, ich möchte es eigentlich als etwas sehen, was auch einen möglichen anderen Blick auf den Tod wirft und ein Stück Angst nehmen kann. Also meine Bücher sind eigentlich beides eher so Mutmacherbücher. Aber ohne so ein krampfhaftes Positivdenken. Das liegt mir nämlich nicht und das halte ich auch für ungesund. Ne? aber es soll eigentlich so ein bisschen Mut machen. Und diese Frage, ob ich das so machen durfte, ob ich da aber meine Mutter so schreiben konnte, da haben dann als erstes die Kinder gesagt, das würde Oma gut finden, was du da tust. Und meine jüngste Cousine hat es mittlerweile gelesen und hat mir also so anschaulich geschrieben, wie sie sich das vorstellt. Die war oft bei meinen Eltern, wie meine Mutter, ne, wie Tante Fine, da total begeistert wäre, damit nachmittags ihren Gang durchs Dorf machen würde und überall anhalten und jedem davon erzählen würde. Und tatsächlich, glaube ich, wäre das so. Die Geschichte würde sie gerne erzählt haben. Und es ist auch ein bisschen vielleicht noch eine Geschichte über die jetzt aussterbende Generation derjenigen, die den Krieg erlebt haben.
Ja. Darf ich das Schlusswort in deinem Buch vorlesen?
Gerne.
Das Schlusswort in deinem Buch, da sagst du Danke. Danke, dass Sie meine Mutter und mich bis hierher begleitet haben. Ich freue mich darüber und glaube immer noch, dass meine Mutter sich auch freuen würde, freut und Ihnen Mut machen möchte, dass alles am Ende gut sein kann. Sie tat doch einfach so gern gutes Werk, das war ihr Ding. Sie würde sich garantiert freuen, wenn ihr Sterben Ihnen noch irgendwie nützlich ist. Man kann doch alles immer noch mal gebrauchen, davon war sie so überzeugt, dass Wegwerfen keine Option war. Aber verschenken, das ging. Nehmen Sie sich einfach mit, was Sie von Ihrer und unserer Erfahrung gebrauchen können. Und auch da nochmal vielen Dank für diesen Satz. Mitnehmen, was ich für mich selber gebrauchen kann. Genau. Eine ganz klare Empfehlung, dieses Buch zu lesen, wenn man schon tief in dem Thema drin ist, wie ich es bin, aber auch wenn man sich bis jetzt nicht getraut hat und einen leichten Einstieg sucht. Und ich glaube, man kann mit deinem Buch beides bekommen. Einen leichten Einstieg, der Mut macht und viel nochmal aus Erfahrung, was die Theorie belegt, die wir so lernen. 11 Tage und ein Jahr über das Abschiednehmen von meiner Mutter erschien im Pinguletta Verlag, geschrieben von dir, liebe Marianne Nolde. Ich verlinke das auch alles nochmal. Und jetzt habe ich aber noch eine Frage, die ich immer Menschen stelle, die bei mir im Podcast unterwegs sind. Wenn du möchtest, darfst du sie gerne beantworten. Wir wissen alle nicht, was nach dem Tod kommt. Niemand kann uns sagen, hinten rechts gibt es eine Eisdiele, da ist das Eis lecker, wenn du oben ankommst. Aber hast du eine Vorstellung vom Jenseits und jetzt vielleicht im Speziellen, hast du eine Vorstellung, ob und wo deine Mama sein könnte?
Für mich ist das Jenseits vielleicht nicht unbedingt ein Ort, sondern es hat irgendwas mit Wahrnehmung zu tun. Also wenn ich da meinen Bohnensalat nach Art meiner Mutter plötzlich mal machen möchte und sie so neben mir fühle, dann ist ja neben ist auch wieder eine Ortsbezeichnung. Ne? Ich gehe einfach davon aus, dass von den Dingen, die wir tun, irgendwie so eine Essenz da ist, die schon irgendwie weiterwirken wird. Das hoffe ich einfach mal und ansonsten lasse ich mich überraschen.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier warst und ich wünsche dir alles Gute und wir bleiben im Kontakt und man sieht sich ja immer mehrfach und gerade in der Welt dieser Themen ist man ja doch irgendwie verbunden.
Und ich habe gesehen, dass du den Podcast senden wirst am 2. Geburtstag meines ersten Buchkindes.
Ach, verrückt. Ja, guck, das war natürlich total geplant. Ja, nee, schön, klar. Nee, das ist tatsächlich ein Zufall, aber wie schön. Genau, am 1. April kommt der Podcast raus und ich verlinke unten überall, wo man dich findet, wo man deine Buch, du hast ja jetzt keinen Ruhestand, sondern eine Website, das heißt, man findet dich, aber du bist auch unterwegs auf Facebook und Instagram und teilst ganz viel von deinem Sein und genau, das wird man alles finden in den Verlinkungen und genau. Dann würde ich sagen, alles Gute und bis dann.
Dankeschön.